Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Folge 15. Einmal mehr in der wirklichen Stammtisch-Edition aus dem Biergarten. Heute im Duo. Wir wollten das ja eigentlich nicht zur Regel werden lassen. Aber irgendwie schaffen wir es momentan nicht, dass wir das gewohnte Trio aufs Eis bringen.
Egel. Ja, aber ganz ehrlich, jeder mal mit jedem. Und dann ist auch Abwechslung drin. Und ich glaube, wir schaffen das auch zu zweit ganz gut.
Du schaffst es auch in den ersten Sekunden schon, das Thema irgendwie so ganz, ganz abdriften zu lassen.
Ja, aber nur in deinen Gedanken, ne?
Und natürlich auch in Gedanken vieler, vieler lieber Hörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Packmas Podcast. Wie gesagt, Folge Nummer 15 heute aus dem Taxisgarten, wo wir das letzte Mal die Aufnahme gecancelt haben.
Ja, und deswegen muss man nochmal hierher kommen, weil die Location zu verlassen und dann keine Aufnahme zu liefern, geht nicht. Und da muss man das einfach nochmal nachholen. Das ist ja auch ganz schön hier.
Absolut, absolut. Und ich finde, es ist auch nicht in Ordnung, die Arena ohne ein Statement zu verlassen.
Nein.
Und deswegen, wir bereiten uns nochmal ganz kurz flüssig vor. Muss ja auch sein. Prost.
Prost.
Und ganz flüssig warst du, mein Guter, auch am Wochenende unterwegs. Denn du warst an beiden Tagen in Kitzbühel beim Red Bull Salute.
Ja, ich habe mir ein 3-Tage-Kitzbühel-Wochenende, ein verlängertes, gegönnt. Waren schöne Tage. War interessant, auch von der Organisation. Habe 3 Spiele insgesamt gesehen. Habe mir nur am ersten Tag Salzburg gegen Klagenfurt nicht angeguckt, weil ich ehrlicherweise den Fans der beiden Mannschaften jetzt nicht die Tickets wegkaufen wollte. Und am zweiten Tag dann beide Spiele mal, weil man musste ja vorher nicht, spielen wir um Platz 3, spielen wir Finale. Und von daher, ja, 3 Spiele gesehen und wie gesagt, eine schöne Zeit dort gehabt.
Ich wäre ja auch ganz gern dorthin gefahren. Ich war durch widrige Umstände am Wochenende verhindert. Ich habe mir das Ganze bei den Kollegen von Magenta Sport angesehen. Und heute bin ich froh, dass ich überhaupt den Weg in diesen Biergarten antreten konnte. Dieser verdammte Muskelkater, wenn du nach Ewigkeiten mal wieder Fußball spielst. Ne? Also so die Treppenstufen von der U-Bahn, die können ganz schön fies sein.
Ja, Sport gucken ist weniger anstrengend als Sport machen.
Das ist definitiv richtig. Und das Thema ist natürlich auch das, wir werden nicht jünger. Aber jung genug sind unsere Schnuten noch, damit wir drüber reden können.
Ja.
Das Red Bull Salute. Der EHC Red Bull München hat das Turnier auf Platz 2 beendet. Im Halbfinale gab es ein 2:1 in einem wirklich hart umkämpften Spiel gegen die Vienna Capitals, die wir ja am kommenden Freitag auch nochmal sehen im Duell mit München. Und im Finale, ja, da gab es dann eine 1:2 Niederlage gegen den ECKHC aus Klagenfurt. Und da sah es ja bis zum Start des dritten Drittels eigentlich noch ganz gut aus. Und dann, ja, innerhalb von 37 Sekunden,
dann wurde es schwierig. Also, ich weiß nicht, wollen wir gleich vorgreifen auf das letzte Drittel des Finals? Ja, kurz kann man es
ansprechen. Reißen wir es mal ganz kurz an und dann bewegen wir uns durch das Turnier nochmal hindurch.
Das war sicher das mit Abstand schlechteste Drittel an diesem Wochenende. Eingeleitet durch einen, anfängerhaften Fehlpass von Patrick Hager leider in der Situation, wo man dann eben den Ausgleich fängt und relativ schnell dann auch nochmal in den Konter läuft und in Rückstand gerät. Aber in dem Drittel ging grundsätzlich nicht mehr viel. Also da hat es von der Energie und vom Körperlichen nicht mehr gereicht. Und ich hatte in der Halle da nie das Gefühl, das reißen wir nochmal rum.
Nein, hatte ich zu Hause tatsächlich auch nicht. Irgendwie war vor allem nach diesem, naja, man kann nur Fehlstart dazu sagen. Einerseits hat man gemerkt, jetzt lässt die Kraft nach. Zweitens war die Konzentration auch nicht mehr so ganz da. Und dann ist auch so ein bisschen die Ordnung verloren gegangen. Da hat nur noch Klagenfurt gespielt. Und auch der Spielverlauf hat nicht das hergegeben, wo man gesagt hat, so, jetzt bäumen wir uns nochmal auf. Man muss aber auch dazu sagen, natürlich ist es in Anführungszeichen nur ein Vorbereitungsturnier und du gehst jetzt nicht das monstermäßige Risiko ein, auch wenn die Intensität natürlich insgesamt bei diesem Turnier doch vielleicht höher war, als es der ein oder andere vielleicht gedacht hätte.
Ja, tatsächlich. Also grundsätzlich muss ich sagen, die Österreicher spielen das Ganze ein bisschen körperlicher, als wir es vielleicht sogar aus der DEL kennen. Die Refs lassen meines Erachtens auch die eine oder andere Sache mehr laufen. Was man aber nicht vergessen darf, die fangen nächstes Wochenende, oder? Nächstes? Oder?
Ja, die fangen nächstes Wochenende an. Wien hat aber meines Wissens noch spielfrei. Ja. Deshalb findet das Testspiel noch statt. Ja,
fangen die an mit der Saison? Also die sind in einem anderen Trainingsstand als wir. Wir sind halt mitten in der Vorbereitung, mitten im Ausprobieren, mitten im Testing. Man weiß nicht, was da unter der Woche an Training stattfindet. Von daher, ja, ich glaube, man kann es nicht ganz vergleichen. Einfach von dem Stand, auf dem die Teams im Moment im Training und körperlich sind. Und wenn du dann auf Gegner triffst, die es körperlich auch gerne mal ein bisschen härter spielen, kann es auch schwierig werden. Und man darf jetzt nicht vergessen, es ist ein Einladungsturnier. Es geht jetzt nicht um die ganz große Sache. Und du riskierst, wie du schon gesagt hast, da glaube ich jetzt auch nicht, dass da größere Sachen passieren. Ist ärgerlich genug, dass du am zweiten Tag wieder zwei Spieler weniger auf dem Eis hattest.
Ganz genau, da kommen wir auch gleich dazu. Ich sag mal vorneweg, war es schon mal schön, dass ein weiteres RB-Duell ausgeblieben ist, weil jetzt ein drittes Testspiel gegen Salzburg wäre dann, so interessant ich diese Spiele ehrlicherweise auch finde, durch die Ähnlichkeit des Systems, dadurch, dass sich die Teams kennen, dadurch, dass auch die Trainer sich sehr, sehr gut kennen, war das schon in Ordnung, auch wenn es natürlich für Salzburg natürlich schade war. Aber ich fand es schon auch okay, dass der EHC Red Bull München dadurch gegen Wien und dann gegen Klagenfurt gespielt hat. Gibt ein bisschen Abwechslung, ja. Man kennt sich nicht so gut und das simuliert natürlich die Competition, wie man so schön sagt, auf jeden Fall deutlich.
Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe mich auch mit ein paar Salzburgern unterhalten am zweiten Tag. Auch die waren im Prinzip ganz froh, dass sie jetzt mal einen anderen Gegner noch vor der Brust haben als uns. Weil immer die Frage ist, wie ernst kannst du den Test zwischen den beiden RB-Mannschaften nehmen? Tut man sich da körperlich weh? Ist es gerade für sie, die kurz vor Saisonbeginn stehen, wirklich ein ernsthafter Test? Oder halt doch ein Abklopfen zwischen zwei Mannschaften? Und von daher, glaube ich, ist es, was die Vorbereitung und das Experimentieren und Erfahrungen sammeln anbelangt, ist es so besser gelaufen, wie es gelaufen ist.
So sehe ich das auch. Lass uns vielleicht mal mit was nochmal anfangen? Mit den positiven Aspekten oder mit dem, was uns eher negativ aufgestoßen ist?
Ja.
Lieber mit dem Negativen anfangen?
Ja.
Wir wollen ja eigentlich mal mit dem positiven Dreh rausgehen.
Ja. Also, eben. Wir sollten positiv aufhören, dann fangen wir mal ein bisschen den Negativen, fangen wir mal an. Ja, also was man immer noch sieht und was sich nicht geändert hat, liebe Leute, unser Powerplay war immer noch, sagen wir mal, ausbaufähig. Man hat da jetzt mal ein bisschen auch was versucht umzustellen. Man hat den Herrn Redmond da auf die Position gestellt, wo vorher zum Beispiel Michi Wolf gerne mal stand, einschussbereit. Ich glaube, dass er uns da auch viel Freude machen wird. Man muss immer auch beachten, dass mit Mark Vokes ein extremer Spielmacher auch gefehlt hat. Das ist immer noch ein Faktor im Powerplay, sicher auch. Aber es sieht immer noch nicht so wahnsinnig rund aus. Also du hast ein Tor in eigener Überzahl kassiert. Die 5-3 Überzahl gegen Klagenfurt war schwach. Ja, aber gut.
Ist ja nichts Neues.
Ja.
Na, also da fühlt man sich ja eigentlich schon wieder relativ wie in jeder Saison bisher gefühlt. Nein, wollen wir mal nicht so schwarz malen. Fakt ist, der Puck läuft gut. Er läuft sicher. Er läuft technisch anspruchsvoll. Was aber einfach fehlt, sind die zielgerichteten Abschlüsse und die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Ja. In Schönheit sterben, sagt man doch dazu. Wenn wir jetzt hier das Phrasenschwein hätten, müsste ich schon wieder eins einschmeißen.
Also du kannst im Prinzip auch ohne groß hinzugucken, kannst du die Passreihenfolge, wie sie in unserem Powerplay stattfindet, fast schon vorhersagen.
Kann man definitiv.
Und das kann der Gegner leider auch.
Ja, das ist wirklich ein bisschen ärgerlich, weil es ist ja nicht so, als ob wir nicht technisch gute Scharfschützen auch hätten oder die richtig stehen.
Ja, also der Puck läuft ja wie gesagt auch gut, aber man findet irgendwie die Abschlussmöglichkeit nicht. Es ist immer noch sehr verspielt und zu wenig jetzt einfach mal rein mit dem Ding.
So dieses Schießen, einfach schießen, wenn ich da mal zitieren darf.
Ja, das ist... Ja, tatsächlich. Ab und an mal ein Schüsschen mehr wäre nicht schlecht. Also wir haben zum Beispiel nach der Drittelpause, also zu Beginn, dann vom zweiten Drittel gegen Klagenfurt, da waren wir ja noch ein paar Sekunden in doppelter Überzahl, hatten wir in diesen restlichen, ich glaube 45 Sekunden, nicht einen Torschuss bei doppelter Überzahl. Ist ein bisschen zu wenig.
Es gab ja dann gegen Klagenfurt im Finale auch diese kuriose Begebenheit, dass eine Strafe gegen Klagenfurt angezeigt wurde und dieser arme Schiedsrichter über 2 Minuten mit ausgestrecktem Arm rumfahren musste. Er hat auch den Arm nicht gewechselt. Also ich musste an dieser Stelle hohen Respekt zollen. Das ist nicht so leicht, wie man vielleicht glauben würde. Also der hatte definitiv kein Blut mehr im Arm. Das heißt aber auch, der EHC Red Bull München hat über 4 Minuten Überzahl gespielt, ja. Hat es dort auch nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die richtig gefährlichen Abschlüsse waren in diesen über 4 Minuten auch nicht dabei.
Nein, du hast den Puck schön laufen lassen, du hast den Gegner schön laufen lassen. Also man hat ja gesehen, du bist technisch jederzeit in der Lage. Du bist in Laufwegen jederzeit in der Lage, den Gegner zu kontrollieren, ihn dir zurechtzulegen. Das ist alles wunderbar.
Vor allem dieses müde Spielen, das haben sie ja wirklich in Perfektion gemacht, bis die Strafe überhaupt angetreten wurde. Das war beeindruckend, das muss man schon sagen. Diese Sicherheit am Puck, toll. Aber der Zug zum Tor, der hat dann gefehlt. Beziehungsweise die Kaltschnäuzigkeit, die wir jetzt wahrscheinlich schon 5-mal angesprochen haben.
Ja, ich glaube, man stirbt da teilweise einfach in Schönheit. Und das ist was uns jetzt die letzten Jahre auch schon begleitet hat. Und da muss irgendwie mal was Neues passieren. Aber ist ja noch Zeit.
Was natürlich auch nicht so schön ist, und auch dort ist es eigentlich nicht so verkehrt, dass wir ein bisschen Zeit haben, sind die 2 Verletzungen, die der EHC Red Bull München erleiden musste. Wir haben es vorhin angesprochen, Testspiele oder Testturniere, da will man auf gar keinen Fall, dass sich Spieler verletzen. Wir haben aber 2. Einmal ist es Zach Redmond und einmal ist es Emil Kwas. Fangen wir vielleicht mal mit Zach Redmond an. Der ist eigentlich relativ unspektakulär, so hat es zumindest zu Hause am Screen gewirkt. Der war plötzlich einfach nicht mehr da. Hast du da mehr mitbekommen?
Beim Spiel selber tatsächlich nicht, außer dass er wieder, dass er auf einmal nicht mehr da war. Am nächsten Tag habe ich ihn gesehen, am Mannschaftsbus, bandagiert am Bein, allerdings ist jetzt nicht groß unrund gelaufen oder was. Was mir gesagt wurde, ist, es ist eher eine Vorsichtsmaßnahme. Er hat selber gesagt, es zwickt was im Oberschenkel und man will einfach kein Risiko eingehen. Was ich bei so einem, ich nenne es jetzt mal Spaßturnier, auch komplett nachvollziehen kann. Neben ihm stand dann Emil Kwas mit einer sehr lidierten Nase, aber gut, der hat auch gut Blut aufs Eis gebracht und scheint ein Nasenbruch zu sein. Ist jetzt wahrscheinlich nichts, was Monate dauert, ist unangenehm. Auch da muss man sagen, Spaßturnier, mach mal einfach jetzt keinen Stress und lassen wir ihn raus. Grundsätzlich muss man aber sagen, es fehlen halt schon wieder einige Spieler und ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich unsere Mannschaft das letzte Mal in voller Mannschaftsstärke auf dem Eis gesehen habe.
Aus verschiedensten Gründen fehlen da immer mal wieder Spieler. Während der Saison sind es die Verletzungen, vor allem mit zunehmender Saison. Jetzt in der Vorbereitung waren es immer mal wieder auch private Gründe, dann war es auch mal einfach eine Verhinderung, auch mal eine Schonung war auch mal dabei. Jetzt war es ein, gegen Emil Quaas ein, das war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja. Kriegt die Schulter da vom, von seinem Gegenspieler ab, den er noch nicht mal selber bedrängt hat. Er bekommt quasi den zweiten Hit mit. Und zwar so dermaßen ins Gesicht, da war klar, dass die Nase betroffen ist. Und das Ergebnis auf dem Eis, das hat man ja gesehen, da hatten die Eismeister auch ein bisschen zu tun, bis da das Eis wieder bespielbar war.
Dann fehlt dir halt ein Quaas, ein Redmond, ein Boyle, ein Vokes, ein Sangonetti, ein Austenbürgen.
Es summiert sich schon wieder ein bisschen.
Ja, und das sind ja stellenweise auch jetzt keine unwichtigen Spieler. Also Daryl Boyle macht hinten einfach seine Arbeit. Ich sage immer, er ist der Verteidiger, der mir persönlich am wenigsten auffällt, was für ein Verteidiger jetzt nichts Negatives ist.
Eigentlich ist das das größte Kompliment, was du geben kannst, weil dann passiert nichts.
Er macht seinen Job. Und ein Sangonetti, wissen wir alle, was der kann. Ein Mark Vokes ist gerade auch im Powerplay oder grundsätzlich als Playmaker einfach nicht zu ersetzen. Ja, und ich finde, das relativiert auch das Wochenende wieder ein Stück weit.
Natürlich, man muss an der Stelle, können wir vielleicht sogar direkt umschwenken auf das Positive, weil auch ein Emil Quaas hat eine aufsteigende Tendenz insgesamt, wie ich finde. Da haben wir ja in unserer ersten kleinen Saisonvorschau gesagt, da muss der nächste Step kommen. Ich finde, der deutet diesen nächsten Step durchaus an und eine Nasenbeinverletzung, wahrscheinlich ein Bruch, das lässt sich, das kuriert sich aus. Da kann man dann auch mal mit im Alltag ein bisschen aufpassen mit einer Schiene. Also das ist in Ordnung. Wenn wir aber vor allem auf die junge Garde gucken, müssen wir über zwei EHC, ja, Neulinge sind sie nicht mehr, eigentlich nicht ganz, aber sie sind die junge Garde. Und das ist Niklas Appendino und Luca Zitterbart. Ja. Ich finde, die haben am Wochenende mal richtig auf sich aufmerksam gemacht.
Also da bin ich ehrlich, die haben mich komplett überrascht, weil Asche über mein Haupt. Für mich waren die beiden erstmal so, naja, hast du halt zwei zum Kader auffüllen. Und Appendino überrascht mich komplett, weil da ist Selbstvertrauen da, da ist Bewegung da, der will einfach, der ist bissig und das macht echt Spaß, dem zuzuschauen. Und Zitterbart hat sich wirklich top entwickelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat ein wunderschönes Tor gegen Wien gemacht.
Wir haben uns vorhin mal ganz kurz unterhalten. Das ist dieses Gesamt, also das Gesamtgebilde, dieser Weg zu diesem Tor war wunderschön anzusehen. Und wenn man es genau nimmt, also mir, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber in der Entstehung dachte ich mir schon, der sitzt. Weil diesen Puck erobern, in die gegnerische Zone bringen, dann den Puck auch in der Zone halten und dann diese fließende Bewegung. Und der wollte den genau in den Winkel haben. Ja. Das war genau so gewollt. Das war jetzt nicht zufällig, einfach mal rein irgendwie dieser Handgelenkschuss in den Winkel, den wollte er genau so haben.
Der hat Selbstvertrauen, der arbeitet, der ist am Rennen, er zieht auch die eine oder andere Strafe, was auch okay ist. Und also das ist einer, den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Und da muss ich meine Meinung echt revidieren. Das ist nicht nur Füllstoff,
nein,
sondern das ist wirklich ein guter, junger, talentierter Spieler, der sich einfach auch voll reinhaut.
Auf gut Bayerisch, der scheißt sie nix.
Ja.
Der scheißt sie nix. Und was wir ja auch öfter schon angesprochen haben, dieses RB-System, oder wir nennen sie auch ganz gerne mal das Jackson-System, dass du mal eine Saison brauchst, um das Ganze zu verinnerlichen, wie es Routiniers ja schon geht. Ja, warum solle es denn jüngeren Spielern denn da anders gehen? Und ich habe so das Gefühl, dass vieles, wo er letztes Jahr vielleicht noch ein bisschen überlegt hat oder zu zögerlich war, also noch nicht hundertprozentig überzeugt, dass diese Zweifel jetzt weg sind und er deswegen deutlich befreiter ausspielt. Das war jetzt zumindest der Eindruck der letzten Spiele.
Ja, das ist das, was jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt den Herrn Eham auch ein paar Mal auf dem Eis gesehen. Und ich finde, bei dem merkst du noch, der überlegt, bloß keinen Fehler machen. Dem fehlt einfach noch dieses Selbstvertrauen da so ein Stück weit. Der Zitterbart macht einfach jetzt sein Ding. Also das ist nicht mehr dieses, ich denke über jede Aktion nach, sondern ich mache jetzt. Und belohnt sich dafür auch selber. Und wie gesagt, also ich habe mit vielen Münchner Fans auch in den Pausen geredet. Eigentlich waren sich alle einig, Top-Leistung von dem jungen Mann.
So ist das auch. Wir wollen an der Stelle noch ganz kurz ein... ganz kurz den Don Jackson ansprechen, der ja wieder erwarten doch nicht beim Red Bull Salut mit dabei war. Da hat es ja eigentlich geheißen, er soll schon wieder an der Bande stehen. Haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, das war nicht der Fall. Die privaten Gründe halten ihn noch ein bisschen länger in den USA fest. Der Kontakt zu Niki Hede vor allem ist aber da. Don Jackson steuert da schon aus Nordamerika ordentlich mit. Er soll ja in naher Zukunft dann nach München kommen. Private Gründe, wir wollen die nicht weiter ausführen. Alles Gute an Don Jackson und wir freuen uns, wenn der Meistercoach demnächst wieder an der Isar aufschlägt. Eigentlich wollten wir noch ein bisschen intensiver über den EHC Red Bull München sprechen, aber es gibt einfach Themen, beziehungsweise der Egel bremst mich ein.
Ja,
das ist Teamwork.
Eine Sache will ich dann doch nochmal loswerden. Positiv.
Hau raus.
Haben mich beide Torhüter haben mich wirklich überzeugt am Wochenende. Kevin hat gegen Wien astrein gehalten. Und auch Daniel Fiesinger hat gegen Klagenfurt meines Erachtens eine überzeugende Partie gemacht. Bei den beiden Gegentoren ist er machtlos und hat auch den einen oder anderen gehalten, den ich eigentlich schon drin gesehen hatte. Und von daher... Ja, wenn man diese Form halten kann, wenn man das kompensieren kann, wenn man das in der DEL auch so zeigen kann, ist mir auf der Torhüterposition nicht mehr ganz so bange, wie mir zugegebenermaßen, und das wissen alle, auch schon war. Und von daher wollte ich das jetzt einfach nochmal positiv loswerden.
Ich erinnere mich an die Bauchschmerzen, die du da durchaus intensiv angesprochen hast und auf die wir durchaus auch die eine oder andere Reaktion bekommen haben. Das war ja sehr, sehr kontrovers und man kann auch wirklich sagen, da war die Meinung sehr geteilt.
Ja.
Ich glaube, in einer Umfrage hatten wir 60-40, ohne jetzt genau zu wissen. Ich glaube, auf Facebook und Instagram war das unterschiedlich. Aber das war natürlich ein Thema, über das man kontrovers diskutieren kann. Ich bin aber auch der Meinung, dass beide Torhüter durchaus Werbung für sich selbst gemacht haben. Mein Bauchgefühl tendiert auch etwas zu Fiesinger momentan,
ja,
weil die Lernkurve noch ein bisschen steiler ist, als das bei Kevin ist. Aber sie werden beide auf ihre Eiszeiten kommen.
Da bin ich auch überzeugt von. Wir wissen, dass wir eigentlich selten mit einem Torwart oder nie mit einem Torwart durchgängig spielen. Ist, glaube ich, jetzt in der Vorbereitung auch ziemlich heftig aufgeteilt, oder?
Es ist fair.
Genau hälftig, weiß gar nicht.
Es gab ja noch den 30-minütigen Einsatz von Alavena.
Ja.
Aber
ja,
ansonsten ist es eigentlich relativ fair. Entweder zur 30. Minute der Wechsel oder aber, dass es halt einfach die 60-minütigen Spiele sind, ja, die dann einfach komplett absolviert werden, ja, im Wechsel.
Was mir jetzt zum Beispiel lieber ist, also ich muss sagen, dafür ist dieses Format Red Bull Salut, du hast auf jeden Fall zwei Spiele natürlich top, weil du beiden Torhütern einfach mal durchgängig ein Spiel geben kannst. Und wie gesagt, beide haben das gut gemacht.
Haben wir jetzt noch was vergessen, was wir zu München definitiv ansprechen hätten wollen?
Ja, eine Kleinigkeit. Derek Roy.
Derek Roy, ja. Den hatten wir zuletzt durchaus als den heimlichen Neuzugang ja betitelt, da er in der letzten Saison größtenteils verletzungsbedingt ausgefallen ist. Dann hat er in den ersten Spielen gezeigt, welche Übersicht er hat, welche Technik er hat und vor allem, was für eine Erfahrung er hat. Diese Ruhe an der Scheibe, die lernst du nur mit Erfahrung. Jetzt ist es allerdings so, dass wir da auch mal kritische Worte finden müssen, weil das war nicht das Gelbe vom Ei beim Red Bull Salut.
Ich sag mal so, technisch hat man auch am Wochenende gesehen, der kann schon was. Also, ist ein guter. Was mir aufgefallen ist, er hat dann ein paar Torchancen liegen lassen und dann hat er mir an der einen oder anderen Stelle einen frustrierten und deswegen will ich es jetzt erzwingen Eindruck gemacht.
Dieses Hadern mit sich selbst.
Ja, ja. Und also ich glaube, bei dem wäre es jetzt echt wichtig, dass der Knoten platzt und er mal den einen oder anderen Alleingang oder den einen oder anderen Abpraller einfach verwandelt. Und dann, ich glaube, für sein eigenes Ego braucht er das, weil dass er was kann, ja, kaufe ich, also blind, aber ich glaube, der ist im Moment sehr mit sich selbst beschäftigt.
Dieses Hadern nach den Auslassenden, das Auslassen der drei Top-Chancen, die er ja hatte, teilweise einschussbereit, dass das auch an einem ja, alten Haudegen etwas nagen kann, ist nur menschlich. Aber ich gebe dir recht, da muss der Knoten platzen. Und wahrscheinlich sehen wir dann einen durchaus auch befreiter spielenden Derek Roy. Vielleicht ja schon gegen Wien am kommenden Freitag.
Und dann kannst du mit dem richtig Spaß haben.
Und vielleicht, um das Thema EHC Red Bull München noch abzuschließen, kommender Freitag, wir haben es schon zweimal angesprochen, nochmal das Testspiel gegen Wien. Dieses Halbfinale war extrem körperlich. Das war auf Messerschneide. Das war Eishockey der internationalen Härteklasse. Nie over the top, muss man auch dazu sagen, wie ich finde jetzt. Aber da ging es ordentlich zur Sache und da hat sich die kämpferischere Mannschaft dann durchgesetzt, die so ein bisschen mehr hatte, auch durch einen, wie ich finde, durchaus bemerkenswert ausspielenden Yasin Ilis.
Ja, also das zweite Tor hat er erzwungen, gewollt, da hast du gesehen, der will jetzt unbedingt dieses Tor machen. Tatsächlich in der Reihe Gogola, Hager, Ilis ist Ilis der Aktivposten und die anderen beiden laufen im Moment eher nebenher. Das Auffälligste von Patrick Hager an diesem Wochenende war leider Gottes der Fehlpass. Also ganz ehrlich, du fällst mit einem Fehler natürlich, der zum Gegentor führt, fällst du auch deutlicher auf als mit allem anderen, was du vorher vielleicht richtig und gut gemacht hast. Deswegen nicht überbewerten. Ich finde aber, dass in dieser Reihe Ilis einfach heraussticht im Moment. Und dass von den anderen beiden da noch ein bisschen mehr kommen muss. Dass sie es können, glaube ich, wissen wir. Das haben sie in ihrer Vita bewiesen, auch schon zusammen. Auch da, wenn der Knoten platzt, können wir mit denen viel Spaß haben.
Auch bei Ilis. Und wir sagen es eigentlich fast in jeder Folge, aber auch dort merkst du, dass er das Jackson-System jetzt richtig drin hat.
Ja, und es kommt seiner Lauffreude, die er hat, glaube ich, auch entgegen.
Total, total. Man sieht es auch. Das ist eine Unbeschwerte. Und am Anfang hat man immer gedacht, er ist so ein bisschen, er will es allen zeigen, dass er auch in München funktioniert. Eben auf einer, nichts gegen die Kollegen aus Nürnberg, aber auf einer nochmal ein bisschen höheren Ebene. Ja. Jetzt hat er eine gewisse Lockerheit, ein gewisses Selbstverständnis mit dem Wissen, ich kann's.
Ja.
Und ja, Hager und Gogola hatten beide jetzt in der Vorbereitung, waren sie eigentlich ganz gut in Form. Jetzt beim Salut war es etwas weniger. Sollen wir den Deckel drauf machen aufs Red Bull Salut?
Ja, also ich glaube, groß mehr braucht man darüber nicht sprechen. Organisation ansonsten war gut. Auch das mit den ganzen Vorschriften und so hat geklappt. Ich glaube, mir wurde noch nie so oft an einem Wochenende Fieber gemessen wie an diesem.
Aber du warst heiß auf Eishockey, ne?
Ja, ich war heiß auf Eishockey. Sogar Blindi wurde Fieber gemessen. Nee, war gut organisiert und waren super Gastgeber. Gerne wieder. Gerne auch unter anderen Umständen wieder. Und ich glaube, mehr muss man über das Salut jetzt nicht mehr sprechen.
Dann wollen wir es dabei bewenden lassen. Es ist Montagabend. Das wisst ihr, wenn wir aufzeigen, ist es Montagabend, wenn ihr regelmäßig bei Packmas dabei seid. Und wir wollen so aktuell wie möglich sein, was natürlich beim Podcast nicht immer so ganz einfach ist. Aber jetzt können wir so richtig aktuell sein. Denn vor wenigen Minuten hat uns beiden, lieber Egel, ein offizielles Statement der Penny DEL, so viel Zeit muss sein, erreicht. Und zwar haben sich am heutigen Montag die 14 Clubs der Liga zu einer ordentlichen Gesellschafterversammlung getroffen. Und was das Statement angeht, wir haben beide uns kurz angeguckt und ich glaube, wir könnten das beide etwas als Ultimatum einstufen.
Ja, also tatsächlich mitten unter dieser Aufzeichnung kriegen wir die Pressemeldung von der Penny DEL und wollen da natürlich gleich drauf eingehen. Ja, die DEL will spielen. Die DEL will aber verantwortungsvoll spielen und wirtschaftlich vernünftig spielen. Das ist so das, wie man es zusammenfassen kann. Es fehlt eine Menge an Geld.
Und Sie nennen auch eine ganz genaue Summe. Sie sagen, um einen verantwortungsvollen Saisonstart hinlegen zu können, fehlen 60 Millionen Euro.
Ja, und 60 Millionen Euro sind für Eishockeyclubs in Deutschland ziemlicher Berg.
Wollen wir mal das in Relation setzen. Die Teams mit den höchsten Etats, was München, Köln, Berlin sind, die bewegen sich zwischen 12 und 15,5 bis 16 Millionen Euro.
Mannheim auch noch.
Mannheim, Entschuldigung. Die Adler wollen wir nicht vergessen. Vollkommen klar. Aber um das mal in Relation zu fassen, da sind 60 Millionen Euro, das ist...
Ist mehr als das Budget der Top 4 Clubs in Deutschland summiert. Und die DEL nennt dann auch ein Ultimatum. Und ich zitiere einfach nur einmal. Nur wenn uns bis zum 2. Oktober 2020 verbindliche Zusagen vorliegen, werden wir am 13. November 2020 in die Saison starten.
Zitat von Jürgen Arnold, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Eishockeyliga. Ein klares Statement.
Ja. Und tatsächlich ein Statement, was... Also ich war bisher immer positiv und optimistisch. Was auch mich mittlerweile beunruhigt, was tatsächlich eine Saison 2020-2021 anbelangt.
Das stellt das Ganze ernsthaft in Frage. Es stellt es ernsthaft in Frage und auch dieses Zitat trifft's oder schlägt eigentlich in dieselbe Kerbe. Wir können und wollen kein Harakiri begehen. Vielmehr sind wir in der Pflicht, wirtschaftlich verantwortungsbewusst mit dieser schwierigen Situation umzugehen. Es geht um die gesamte Liga, unsere Nationalspieler, unsere Nachwuchs- und Jugendteams, unsere Fans sowie um tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Clubs und im direkten Umfeld. Das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass in einem wirklich offiziellen Liga-Statement so explizit die Gefahr, die für das deutsche Eishockey besteht, nochmal benannt wird, in einem Atemzug mit wirklich konkreten Zahlen, mit einem konkreten Datum, bis man Planungssicherheit benötigt. Und ich sehe es wie du. Ich bin ein Realist, aber wenn es um die Herzensprojekte geht oder Herzensangelegenheiten, was in meinem Fall Sport, Fußball, vor allem Eishockey auch ist, bin ich tendenziell immer jemand, der sehr positiv gestimmt ist. Das ändert sich gerade so ein bisschen. Das ist eine ganz, ganz konkrete Aussage, dass die Durchführung der Saison oder die erstmalige, wie ich finde, klare Aussage, dass diese Saison möglicherweise nicht gespielt wird.
Ja, also man schreibt auch, dass man die Gespräche mit der Politik nochmal intensivieren wird, die allerdings schon seit mehreren Wochen auch geführt werden. Ich glaube nicht, dass man in der Situation das noch Herr der Lage ist. Also du bist letztlich abhängig. Und ich glaube, wir müssen schon sehr Daumen drücken, dass da noch was vorwärts geht. Weil selbst wenn sich es am Ende zwei, drei Vereine sagen, jo, wir können, ist es eine Solidargemeinschaft, die ganz klar in diesem Statement auch sagt, entweder alle oder gar nicht.
Und die Gefahr, die einfach besteht, wenn man jetzt sagt, wir spielen auf Biegen und Brechen, dann kann es zum absoluten Super-GAU kommen, dass 5, 6 Teams während der Saison die Segel streichen müssen. Und das ist nicht im Sinne des Sports, das ist auch nicht im Sinne des Arbeitsschutzes. Wie gesagt, es steht ja drin. Es geht hier um Arbeitsplätze. Und das darf nicht vergessen werden. Das sind immer noch Arbeitgeber. Und wir reden jetzt nicht von den Spielern. Das ist schlimm genug, wenn die plötzlich ihrem Job nicht mehr nachgehen können. Aber wir reden hier von Verwaltungsangestellten. Wir reden auch von Auftraggebern für Sicherheitsdienst, Rettungsdienst. Wir reden hier an Fanshop-Verkäufer, an Catering. Da hängt extrem viel dran. Und das wird mir zu oft ehrlicherweise vergessen.
Ja, ganz ehrlich, also wie generell in der Veranstaltungsbranche hängen dann auf dem Arbeitsplätze dran und du hast dann eine große Verantwortung und dann ein, wie siehst du schön schreiben, Harakiri zu machen, wäre natürlich der falsche Weg. Ich weiß nicht, wie der Plan B aussieht. Was passiert, wenn du nicht spielst? Gehen alle in Kurzarbeit, verlieren trotzdem alle ihre Jobs? Keine Ahnung. Ja, es ist spannend. Tatsächlich hat mich diese Meldung jetzt so, ja, fast so ein bisschen getroffen, muss ich sagen, so mitten unter der Sendung.
Ja, es hat uns jetzt auch ehrlicherweise ein bisschen überrollt.
Ja.
Aber es wäre jetzt ein Quatsch gewesen, da jetzt drüber hinwegzusehen, wenn hier während der Aufzeichnung sowas aufploppt. Worüber wir schon mal in einer der letzten Folgen gesprochen haben, war die Verschiebung der Champions Hockey League. Und der Sebi hat da das schöne Beispiel gebracht. München spielt ja gegen Ilves Tampere. Sollte jetzt in Finnland etwas passieren und dort die Zahlen extrem hochgehen und dann kommt ja das Thema Quarantäne, wenn du woanders hinfliegst, auf. Würde Ilves Tampere für die 2 Spiele in München anreisen? Ich glaube nicht. Und schon hättest du das Thema, dass dieses Team nicht antritt, dann hast du ein Freilos und schon verfälschst den Wettbewerb. Wir haben so einen Fall ja schon. In Großbritannien ist die komplette Eishockey-Saison gecancelt. Das heißt, die Cardiff Devils treten nicht an. Und schon, ich glaube, es ist Färjestad Karlstad, die dadurch jetzt auch ein Freilos haben im 16. Finale. Das heißt, auch hier bröckelt das Ganze schon. Da halte ich es für 10-mal realistischer zu sagen, man kriegt eine nationale Liga hin als eine internationale. Ich glaube, wir müssen uns vor allem mit einer Absage der Champions Hockey League auseinandersetzen.
Ja.
Und spätestens seit heute auch ernsthaft mit einem Ausfall der DEL-Saison 2021.
Ja. Also eine Absage der Champions Hockey League wäre im Verhältnis, glaube ich, verschmerzbar. Auch schade.
Sportlich extrem schade, aber verschmerzbarer.
Eine Absage der DEL würde massiven und nachhaltigen Schaden für die komplette Sportart bedeuten.
Ja, das muss man so ganz klar und deutlich hier auch mal festhalten. Wir müssen uns allerdings damit beschäftigen und wir müssen davon ausgehen, nach diesen Worten. Wir können nur versuchen, hier die Daumen zu drücken. Und aber diese Mitteilung
liest sich jetzt nicht mehr so positiv. Und es sind halt nur noch 2 Wochen bis zum 2. Oktober. Keine Ahnung, was passiert, wie man danach damit umgeht. Abwarten. Mehr kann man im Prinzip im Moment nicht dazu sagen. Bin gespannt, wie jetzt die Reaktionen so ausfallen. Also es wird sicher auch Statements von Teams geben oder von Fanorganisationen, was auch immer. Aber irgendwas muss passieren und zwar schnell.
So sieht's aus. Fakt ist, jede Sportart außer der Profifußball ist extrem abhängig von Zuschauereinnahmen. Diese müssten kompensiert werden, zumindest zu einem erheblichen Teil, um eine Basisfinanzierung des Profi-Eishockeys und auch des unterklassigen Eishockeys bewerkstelligen zu können. Diese 20-prozentige Auslastung, die jetzt angedacht war, die hilft gar nicht. Gabi Sennebogen von Straubing hat es gesagt, 50-60% müssten es schon sein. Zeigt aber auch wiederum, wie eng auf Kante genäht natürlich auch die deutsche Eishockeyliga ist. Aber wäre jetzt müßig, darüber nochmal nachzudenken oder nochmal zu diskutieren. Das wissen alle, das haben wir auch schon getan, haben wir uns schon darüber unterhalten, durchaus einige Male.
Und das ist, wenn man ums Eck kommt und sagt, da habt ihr eure 60 Millionen, die euch fehlen. Und jetzt viel Spaß.
Das ist eher
unter uns. Im Fußball wäre das an manchen Orten Peanuts.
Ja.
Für Eishockey ist es eine meines Erachtens nicht zu bewältigende Summe. Außer es kommt wirklich ein ganz großer daher und sagt, so, wir machen das mal.
Schwierig.
Und das ist eher Wunschdenken.
Ein großes Wunschdenken. Und an dieser Stelle muss man vielleicht auch mal sagen, da sind wir in München durchaus in der sehr angenehm Lage, einen Clubeigner zu haben, der das Ganze relativ stabil halten kann und weswegen auch der EHC Red Bull München schon spielt und keine Kurzarbeit hat. Das sieht an 10 von 14 Standorten in Deutschland ganz, ganz anders aus. Dort geht es jetzt nicht nur an die Substanz, dort geht es an die Existenz.
Ja, also so ähnlich gehen jetzt auch die ersten Kommentare bei Facebook. Es ist mittlerweile natürlich online. Die Deutsche Eishockey-Liga hat es ganz offiziell jetzt auf ihre Seite gestellt. Jetzt just vor einer halben Stunde. Ja, die meisten sind da schon ähnlich wie wir im Moment mehr geschockt und können sich nicht vorstellen, dass irgendjemand 60 Millionen locker macht für eine Sportart, die nicht Fußball heißt. Ja, doof, eigentlich wollte ich heute einen fröhlicheren Podcast mit dir machen, Flo.
Ja.
Wir können aber auch die Fakten einfach nicht wegwischen.
Nein. Wir wollen ja auch über die Themen diskutieren, die aber auf dem Tisch liegen. In erster Linie über das Münchner Eishockey. Aber da gehört natürlich die Gesamtlage der Liga in diesen Zeiten absolut dazu. Man könnte jetzt wieder sagen, Mann, haben wir uns ein geiles Startjahr ausgedacht für den Podcast. Ja. Andererseits ist es natürlich auch so, wir können drüber reden.
Ja, man muss ja auch drüber reden. Auch wenn wir hier nicht der Weisheit letzten Schluss hätten und irgendwie was beitragen könnten, was weiterhilft. Im Prinzip kannst du nur Daumen drücken bis 2. Oktober, dass irgendwas passiert. Was genau? Ich weiß es nicht.
Nein, aber wir werden es beobachten und wir werden in den nächsten Folgen auf jeden Fall darüber sprechen. Wir haben auch noch das ein oder andere Thema in petto. Über München, über das Eishockey hier und auch etwas über Packmas selbst.
Ja, durchaus. Und wird immer Themen geben, über die wir reden können. Und Eishockey wird ja nicht verschwinden.
Dafür sorgen wir schon. Also. Auf ein Thema will ich noch mal ganz kurz zumindest am Rande eingehen. Das war auch heute am Montag ein Termin. Und wir hätten es wahrscheinlich nicht angesprochen, wenn der Name EHC Red Bull München nicht zwischen den Zeilen gefallen wäre. Und wir blicken nach Krefeld. Wir sollten zumindest einen kurzen, kleinen Blick nach Krefeld wagen, denn dort ist vieles neu.
Alles.
Eigentlich ist alles neu.
Alles.
Wir fangen an vom das geht über den Club-Eigner, über das Logo, über den Kader, über den Slogan.
Ja.
Und die größte Ikone ist abgesägt.
Ja.
Daniel Pieter. Und zwar so dermaßen abgesägt, dass man sich jetzt vor Gericht trifft. Und da war am heutigen Montag ein erster, wie es so schön heißt, Gütetermin.
Und der war nicht wahnsinnig erfolgreich.
Der war gar nicht erfolgreich. Wir wollen ja mal den Kollegen aus Krefeld zitieren.
Ja, also das Gericht, glaube ich, hat sogar die Pressemeldung rausgegeben, dass man sich nicht einigen konnte und deswegen jetzt tatsächlich verhandeln wird. Es geht letztlich um den sehr, sehr langen Vertrag von Daniel Pieter.
Laufzeit 10 Jahre.
Und seine mit dem neuen Eigner eintretende Freistellung, Kündigung, wie auch immer man das nennen will. Auf jeden Fall wird er nicht mehr für Krefeld spielen. Und auf das Thema kommen wir eigentlich, weil heute bei Twitter gepostet wurde, dass Roger Nicolas von Krefeld vermutet, dass Daniel Pieter zum Liga-Konkurrenten aus München wechselt.
Und deshalb sollten wir zumindest ganz kurz darüber sprechen.
Ja, Daniel Pieter, gestandener DEL-Profi, brauchen wir nicht reden, macht jedes Jahr seine 50 bis 60 Punkte. Und
Galionsfigur in Krefeld.
Ja, also der ist die Krefeld-Pinguine auf dem Eis.
Das Gesicht der Krefeld-Pinguine ist Daniel Pieter.
Ob ich ihn mir in unserem Trikot, kann ich mir ihn gerade eigentlich gar nicht vorstellen, weil er für mich halt ein Pinguin ist. Auf der anderen Seite muss natürlich sagen, ist ein erfahrener Profi, weiß, wo das Tor steht, kann sicher den jungen Spielern mit dem einen oder anderen Ratschlag zur Seite stehen. Wenn wir in München meinen, wir brauchen nur einen, der weiß, wo das Tor steht.
Der die Liga kennt.
Der die Liga kennt, der die Jungen coachen kann. Da kannst du sicher einen schlechteren Griff machen als Daniel Pieter.
Es wäre töricht, wenn sich der EHC Red Bull München auch in diesen Zeiten nicht zumindest mal Gedanken machen würde.
Auf der anderen Seite muss ich dann, und da muss ich echt drüber nachdenken, ich weiß es nicht, wer nimmt denn dann Platz auf der Tribüne vom aktuellen Kader?
Im Sturm sind wir ja ist der EHC Red Bull München jetzt nicht so schlecht aufgestellt.
Also, wie gesagt, ist ein Twitter-Gerücht. Kann auch eine Ente sein. Aber wir wollten es erwähnt haben, weil eben der EHC heute explizit vor dem Gerichtstermin genannt wurde. Schauen wir mal.
Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und das gilt leider ja jetzt für ganz viele Bereiche. Nicht nur für das Münchner Eishockey, sondern leider jetzt auch für das deutsche Eishockey oder auch das europäische Eishockey. Wahrscheinlich sogar für das Eishockey im generell, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Ja.
Weil in Europa sich das gesamte Jahr momentan so ein bisschen... Ja, eigentlich muss man von Woche zu Woche gucken. In den USA genauso. Auch dort ist unklar, wann die NHL wieder anfängt. Dementsprechend ist auch unklar, wie der Spielermarkt ist. Ist der nächste Punkt, den man eigentlich nochmal ansprechen könnte. Aber auch das haben wir schon getan. München ist ja quasi doppelt betroffen mit dem Draft oder möglicherweise Top-10-Draft von JJ Peterka und den schon gedrafteten Justin Schütz. Aber auch das ist jetzt, steht jetzt komplett in den Sternen.
Ja, also am Ende stochern im Nebel.
Ja. Und so ärgerlich und unbefriedigend das Ganze auch ist.
Hangeln wir uns halt weiter mit Fakten. Nächster Fakt ist hoffentlich das Testspiel in Wien.
Das ist unser nächster Hotspot. Kommender Freitag.
Dann gucken wir doch mal. Also ich werde weiter die Spiele so gucken mit Blick Richtung einer möglichen Saison. Ansonsten, wie hat der Münchner Fan zu mir in der Drittelpause gesagt, lasst uns jede Minute Eishockey genießen. Wir wissen nicht, wann wir das nächste Mal ein Spiel in der Halle sehen. Recht hat er.
Das wollen wir dann auch so stehen lassen. Wir werden uns das Spiel in Wien gemeinsam angucken, lieber Egel, in der Packmas-Runde. Wir werden dann auch sehr zeitnah drüber sprechen.
Ja.
Extrem zeitnah. Ja.
Quasi direkt.
Ihr bekommt also eigentlich einen Afterglow. Also wenn alles klappt, dann bekommt ihr eigentlich direkt den Afterglow. Mit der Schlusssirene werden wir Podcast Folge 16 aufnehmen.
Ja.
Bis dahin wird sich höchstwahrscheinlich auch rund um die DEL noch etwas tun. Reaktionen von Vereinen, vielleicht auch von der Politik. Wir werden es versuchen aufzugreifen.
Und wenn es was Maßgebliches gibt, glaube ich, werdet ihr es auch bei uns bei Facebook lesen können.
Haben wir zumindest vor.
Und bis dahin heißt es Daumen drücken.
Lieber Egel, es war eine Freude, auch wenn diese Podcast-Folge tatsächlich jetzt ein bisschen anders verlaufen ist, als wir sie vielleicht ursprünglich geplant hatten.
Ja, aber heute hat uns die Liga mal den Gefallen getan und hat zumindest einigermaßen rechtzeitig die News veröffentlicht. Ich denke, ihr seht uns das nach, dass wir auf ein so aktuelles Thema nicht ganz toll vorbereitet waren. Es wäre ein großer Fehler gewesen, es nicht anzusprechen. Und ja, wir halten euch auf dem Laufenden.
So sieht's aus. Packmas Podcast, Folge Nummer 15 aus dem Taxisgarten heute. In der diesmal durchgeführten Flutlicht-Biergarten-Edition. Egel, es war schön. Darauf ein abschließendes Prost. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt uns treu.
Kommentare da.
Sehr gerne,
mich
kontaktiert uns.
Tatsächlich eure Meinung zur aktuellen Entwicklung einfach brennend interessieren. Von daher nutzt einfach mal die Kommentarfunktion bei Facebook.
Twitter, Instagram oder auch team@packmas.de. Oder wenn ihr uns auch mal persönlich erreichen wollt, jeder hat seine eigene Mailadresse. Ihr erreicht uns da über das Über-uns-Fenster auf packmas.de.
Genau.
Wir sind alle erreichbar und
freuen
uns.
Jede Mail wird beantwortet. Versprochen.
Das ist unser erklärtes Ziel. Egel, trotz allem, schön war's.
Top.
Wir sehen uns demnächst wieder und wir hören uns zu Packmas Podcast Folge 16. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Wir sind ja Montagabend. Einen schönen Abend, eine schöne Woche euch und Daumen drücken fürs Eishockey. Und trotz allem, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.